Joko Schlager.
Der True Crime Podcast von Schlager.de.
Mit Janina Kirsch und Bettina Steinke.
St. Petersburg, 6. Oktober 1991. Später Nachmittag im Sportpalast Jubilani. Hinter den Kulissen eines Konzerts eskaliert plötzlich ein Streit. Mehrere Menschen schreien durcheinander, einer der Männer geht zu Boden, dann fallen Schüsse, erst einer, dann noch einer und mittendrin der berühmte Sänger Igor Talkov. Wenige Augenblicke später sackt Talkov zusammen. Blut läuft über seine Hände und seine Kleidung. Eine Kugel hat erst seine Hand durchschlagen und dann sein Herz getroffen. Noch während draußen tausende Menschen auf Musik warten, kämpft Talkov hinter der Bühne um sein Leben. Vergeblich. Und eine Frage beschäftigt seitdem Ermittler, Fans und seine Familie. War das wirklich nur ein eskalierter Backstage-Streit? Oder wurde Igor Talkov gezielt ermordet? Denn Jahre zuvor soll der Sänger gesagt haben, ich werde vor einer großen Menschenmenge getötet werden und der Mörder wird nie gefunden.
Und damit wieder hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Soko Schlager. Und heute wird's, ja, ich würde fast sagen, ein bisschen wild, könnte man so sagen, Bettina, oder?
Ja, als ich angefangen habe zu recherchieren, dachte ich erst, okay, tragische Musikerbiografie, aber je tiefer ich in diesen Fall eingestiegen bin, desto absurder wurde eigentlich alles. Und ja, damit auch von mir, hallo, ihr lieben Soko Schlager-Fans da draußen.
Ihr habt es ja gerade schon gehört, wir sprechen heute über Igor Talkov, einer der bekanntesten Sänger der späten Sowjetunion. Ja, ein echter Star, also ein Mann, der riesige Hallen gefüllt hat, aber halt politisch auch extrem polarisiert hat zur gleichen Zeit und der eben 1991 backstage bei einem Konzert erschossen wurde.
Und um seinen Tod gibt es sehr viele Rätsel.
Alleine diese Aussage, die wir ja eben gerade am Ende des Intros gehört haben, die er Jahre vorher gemacht haben soll. Und mir hat es direkt so Gänsehaut gemacht, muss ich sagen. Also ich würde sagen, das bietet, ich kenne den Fall nicht komplett, ich kenne ihn natürlich ein bisschen, aber ich würde ja sagen, er bietet bestimmt viel Stoff für, sagen wir mal, alle möglichen Theorien.
Ja, diese heftige Aussage, von der du sprichst, war ja, dass er vor einer großen Menschenmenge ermordet werden sollte und dass sein Mörder nie gefunden wird.
Ja, schauen wir mal, was daran nun genau stimmt und was nicht. Wir haben ja jetzt nur einen kleinen Ausschnitt gehört am Anfang, aber es klingt auf jeden Fall wie eine düstere Legende aus den letzten Tagen der Sowjetunion. Also hier, Liebesgrüße aus Moskau.
Ja, es geht in dieser Folge auf alle Fälle um Politik, Machtkämpfe, mysteriöse Verdächtige, verschwundene Beweise und ganz, ganz viel Chaos hinter den Kulissen.
Und ich glaube, zunächst fangen wir mal an mit der Frage, wer war eigentlich Igor Talkov und warum war er auch so umstritten? Und natürlich am Ende ganz, 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 ganz wichtig, was genau passierte eigentlich an diesem Abend in St. Petersburg?
Das schauen wir uns jetzt alles mal gemeinsam an. Igor Talkov wird am 4. November 1956 in einem kleinen Dorf südlich von Moskau geboren, in Gresowka in der Oblast Tula. Doch die Geschichte seiner Familie beginnt lange vor seiner Geburt und sie beginnt an einem Ort, an dem eigentlich niemand eine Familie gründen sollte, im Gulag. Seine Eltern gehören zu den Millionen Menschen, die unter Stalin verfolgt werden. Sein Vater, Wladimir Talkov, ein ehemaliger Offizier der zaristischen Armee, wird verhaftet. Seine Mutter Olga, die deutsche Wurzeln hat, ebenfalls. Beide gelten plötzlich als politische Feinde. Sie lernen sich in einem Lager in Sibirien kennen, zwischen Zwangsarbeit, Hunger und Angst. Und ausgerechnet dort verlieben sie sich ineinander. Später erzählen Angehörige, dass sich die beiden bei Theateraufführungen im Lager näher kommen. Während draußen das stalinistische System Menschen zerstört, entsteht mitten im Gulag ihre kleine Familie. 1953 wird ihr erster Sohn Wladimir geboren. 3 Jahre später kommt Igor zur Welt. Nach ihrer Freilassung wollen die Eltern zurück nach Moskau. Doch das Regime vergisst nicht. Als ehemalige Gulag-Häftlinge bekommen sie dort keine Wohnung. Stattdessen müssen sie sich in der Provinz niederlassen. Die Familie lebt in bitterer Armut. Jahre später erzählt Igor, dass er bis zu seinem 18. Lebensjahr nicht einmal wusste, dass Kartoffeln nur eine Beilage sein können, weil sie zu Hause oft das Einzige waren, was es zu essen gab. Doch genau in dieser einfachen und harten Kindheit entdeckt Igor etwas, das ihn nie wieder loslassen wird: die Musik.
Seine Eltern lernen sich in einem Gulag kennen. Also das klingt ja fast schon wie aus einem, ich würde sagen, historisch-dramatischen Liebesroman.
Ja, total. Und man darf auch nicht vergessen, was das damals eigentlich bedeutet hat. Gulag klingt heute für viele fast wie so ein abstrakter Geschichtsbegriff, aber das waren riesige Straf- und Arbeitslager in der Sowjetunion. Also da wurden Menschen eingesperrt, deportiert, sie mussten Zwangsarbeit leisten und oft wegen völlig absurder Anschuldigungen.
Naja, das war heftig damals und das hat sich ja über Jahrzehnte gezogen. Ne? Also die ersten sowjetischen Lager wurden von den Bolschewiki eingeführt. Das war nach der Machtübernahme der Oktoberrevolution, also so 1917, damals noch Lenin an der Macht. Also die ersten Gulags entstanden unter ihm, waren für, wie du es ja auch gerade schon erklärt hast, politische Gegner. Also man hat ja damals immer von Klassenfeinden gesprochen und das waren halt alles, ne? Also Zaristen, Sozialrevolutionäre und halt alle Menschen, die die Bolschewiki als ja gefährlich eingestuft hat am Ende. Und damals war auch diese Geheimpolizei, die Checker da sehr aktiv, die hatten eine zentrale Rolle gespielt. Und dieses eigentliche große Gulag-System, aber das hat dann erst, also hat sich richtig entwickelt dann unter Josef Stalin. Und das war dann so Ende der 20er Jahre ungefähr, da wurde das massiv ausgebaut und dann in den 30ern war das dann wirklich schon richtig, ja fast schon institutionalisiert, ne? Und in dieser Zeit ist das einfach zu einem echten System geworden aus Zwangsarbeit, Terror, politischer Kontrolle. Und man muss ja auch ganz klar sagen, viele Menschen kamen da einfach hin, weil sie eben politisch unbequem waren. Das waren ja nicht so, dass das Straftäter waren oder so.
Ja, genau. Und Igors Vater war ja ein ehemaliger Offizier der zaristischen Armee. Damit warst du nach der Revolution praktisch automatisch verdächtig.
Und ich finde, wenn wir schon über sowas reden, gehören natürlich auch die bösen und bitteren Fakten dazu. Also ich habe das mal nachgeschaut. Da sind über die Zeit ungefähr, die Zahlen sagen so, sprechen so von 1,5 Millionen Menschen, die dort ums Leben gekommen sind in den Gulags, was ja schon wahnsinnig, es ist 1,5 Millionen Menschen und das sind aber nur die Dokumentenfälle und auch nur die, die in diesem engen Gulag-System gestorben sind. Ne? Also vor allem primär eben durch Hunger, Kälte, Krankheiten, Erschöpfung, aber natürlich auch Gewalt, also weil das einfach extrem harte Zwangsarbeit war. Ein sehr, sehr dunkler Teil auch der Geschichte der Sowjetunion. Seine Mutter, über die haben wir ja auch gerade ein bisschen was gehört, deutsche Wurzeln, hast du gesagt, war natürlich damals 40er, 50er auch super problematisch, ne? Weil Menschen mit deutschen Wurzeln natürlich sehr schnell irgendwie in irgendeiner Form als verdächtig galten, möglicherweise illoyal, später dann vielleicht Spionage. Damals so zur Hitlerzeit, also Anfang der 40er, da hat sich das ja richtig doll massiv verstärkt. Und da war das ja auch, dass zum Beispiel die ethnischen Deutschen, also die, die eigentlich schon lange in Russland gelebt haben, aber deutsche Wurzeln hatten, man hat damals von der möglichen fünften Kolonne Hitlers gesprochen. Also dass die pauschal einfach schon mal verdächtigt wurden und dann einfach auch deportiert wurden nach Sibirien, nach Kasachstan. Und natürlich aber auch nach Ende des Krieges immer noch, also das Verhältnis zwischen Deutschland und Russland war ja jetzt nicht das Beste, sagen wir mal so.
Ja, also beide Eltern von Igor, sowohl seine Mutter als auch sein Vater, die galten einfach als Feinde des Systems. Und trotzdem entstand ja inmitten dieses ganzen Horrors irgendwie diese Familie, ja. Und ich finde, das ist gleichzeitig tragisch, aber auch irgendwie total bewegend.
Ja, man hat das ja immer so, wenn man auch Romane liest oder Filme sieht über Menschen im Lager oder auch damals in den Konzentrationslagern, was ich so krass finde, ist, dass man diese Form von Menschlichkeit in Zeiten des Bösen und in Zeiten des Horrors, dass man das im Kleinen schon immer wieder erkennt. Und das hat mich auch da irgendwie dran erinnert, als du das eben erzählt hast. Man muss sich das ja einfach mal vorstellen, in dieser Umgebung, ja, gefangen. So, die waren da einfach gefangen. Und dass man dann trotzdem, ja, dass die Menschen dann trotzdem zusammenkommen und Theater machen oder Lesungen oder Musik, ist wahrscheinlich auch eine Ablenkung irgendwie von diesem ganzen Horror drumherum und wahrscheinlich auch in irgendeiner Form ein Eskapismus, vielleicht auch eine Überlebensstrategie. Und natürlich ist es auch so, dass viele von denen, die da waren, ja auch vielleicht selber mal, die waren Musiker, die waren Künstler, die waren vielleicht Schauspieler und haben dann da halt ein bisschen Theater gespielt.
Ich finde so, diese ganze Geschichte könnte schon auch was darüber aussagen, wieso Kunst und Musik später für Igor auch so wichtig werden. Also er wächst ja praktisch mit dieser Geschichte auf, dass Kultur selbst unter den schlimmsten Bedingungen irgendwie überlebt.
Mhm. Ein Punkt darf man natürlich nicht vergessen, das war nicht immer freiwillig, ne? Also es gab ja auch Momente, wo tatsächlich die Lagerleitung sowas benutzt hat, um ja einfach mal zu sagen, unterhaltet uns mal ein bisschen, so macht mal hier ein bisschen was für mich oder für uns. Oder auch so eine Form von Erziehungsmaßnahmen, also auch das gab es alles. Ja, aber zurück zu Igor, der ja wahrscheinlich, so könnte ich es mir vorstellen, gleichzeitig aber auch mit diesem Stigma aufwächst. Also als Sohn von einem Paar, was halt jahrelang im Gulag verbracht hat.
Ja, und das verfolgt Igor auch sein ganzes Leben. Also in der Sowjetunion konntest du dadurch auch massive Nachteile haben, also schlechtere Chancen auf Studienplätze, Probleme bei der Jobsuche, ständige politische Skepsis auch, die einem entgegenschlägt.
Das ist so krass, ne? Weil man ist quasi vorbelastet, obwohl man nichts getan hat.
Ja, ganz genau. Und dazu kam dann auch noch die extreme Armut. Also die Familie, die lebt wirklich unglaublich bescheiden. Dieses Zitat von ihm fand ich auch sehr bezeichnend, dass er bis 18 eigentlich nicht wusste, dass Kartoffeln ja auf manchen Tischen halt nur eine Beilage sein können auch.
Mhm. So ein kleiner Satz, aber man versteht irgendwie sofort, wie arm diese Familie wirklich gewesen sein muss. Und was du auch gerade sagst, so ein Detail erzählt ja irgendwie am Ende mehr als eine Zahl oder irgendeine Statistik, die man googelt über Armut.
Total. Und also trotzdem beschreiben ihn fast alle Wegbegleiter aus seiner Kindheit ihn als wahnsinnig kreativ. Also er baut Instrumente aus irgendwelchen Alltagsgegenständen. Dazu kommen wir aber gleich noch, da will ich nicht zu viel vorwegnehmen. Und man merkt eben auch, Musik ist für ihn mehr als nur ein Hobby. Also das wird schon fast ein Ausweg aus dieser traurigen Realität.
Ja, und Bettina, er selber ist ja Kommunist oder war Kommunist, ne?
Ja.
Und das, obwohl seine Eltern Opfer des Systems waren.
Ja, das fand ich psychologisch total interessant, weil seine Eltern, die reden ihm das anscheinend auch gar nicht aus. Und irgendwann merkt er dann selbst, Moment mal, zwischen diesen Idealen und der Realität liegen halt Welten.
Das ist ja leider häufig so. Und wenn wir jetzt aber mal auf den späteren Igor Talkov gucken, der schöpft sich dann quasi aus dieser Erkenntnis, die du gerade gesagt hast, also dieser Diskrepanz zwischen dem, was man sich eigentlich vom Kommunismus gewünscht hat und dem, wie es dann am Ende wirklich war.
Genau, aber bis dahin dauert es noch ein bisschen. Erstmal ist er einfach nur ein Junge aus wirklich bitterarmen Verhältnissen mit einem riesengroßen Talent und dem Traum, Musiker zu werden. Trotz der Armut erinnert sich Igors Familie später vor allem an eines. Schon als Kind scheint er ständig Musik im Kopf zu haben. Weil die Familie kaum Geld besitzt, baut sich Igor seine ersten Instrumente einfach selbst. Ein Stuhl wird zum Schlagzeug, Metalldeckel zu Becken und ein Waschbrett ersetzt ein Akkordeon. Zusammen mit seinem älteren Bruder veranstaltet er kleine Konzerte für Spielzeugfiguren, die sie wie Publikum aufstellen. Und je älter Igor wird, desto deutlicher zeigt sich sein Talent. Er hat ein außergewöhnlich gutes Gehör, bringt sich mehrere Instrumente selbst bei und kann Melodien oft nach einmaligem Hören nachspielen. Doch gleichzeitig kämpft er schon früh mit gesundheitlichen Problemen. Als Kind verliert er zeitweise sogar seine Stimme. Ärzte diagnostizieren eine chronische Kehlkopfentzündung. Für jemanden, der Musiker werden will, ist das ein Albtraum. Durch Atemübungen erholt sich seine Stimme zwar teilweise wieder, doch die Probleme begleiten ihn sein Leben lang. Nach manchen Auftritten kann er später kaum noch sprechen. Trotzdem lässt Igor die Musik nicht los. Mit 16 gründet Igor seine erste eigene Band. Der Name Biloje Idumi. Vergangenheit und Gedanken. Schon der Titel klingt weniger nach Jugendband und mehr nach einem jungen Mann, der ständig über Geschichte, Politik und das Leben nachdenkt. Freunde beschreiben Igor damals als eher ruhig und beobachtend, nicht als lauten Klassenclown oder typischen Rockstar. Aber sobald Musik ins Spiel kommt, verändert sich etwas. Er schreibt eigene Lieder, bringt sich weitere Instrumente selbst bei und verbringt immer mehr Zeit mit Proben, Texten und Melodien. Und langsam entsteht der Eindruck, dass Musik für Igor nicht einfach Unterhaltung ist, sondern etwas viel Größeres. Noch ahnt niemand, dass ausgerechnet dieser stille Junge aus der sowjetischen Provinz Jahre später die Stimme von Millionen Menschen werden wird.
Ich finde ja alleine dieser Bandname, ne, den er mit 16 da sich ausgedacht hat, Biloje Idumi, also Vergangenes oder Vergangenheit und Gedanken, mit 16. Also andere geben sich irgendwie einen anderen Bandnamen, keine Ahnung, The Rock Boys oder Tokyo Hotel, haha. Er, also das klingt ja schon fast nach Tolstoi, also so sinnlich philosophisch.
Ja, wirklich. Also das klingt eher wie der Titel eines russischen Romans als nach Schülerband.
Ja, da merkt man ja auch schon irgendwie so ein bisschen, wie der tickt, ne? Also der scheint sich ja schon als Teenager sehr viele Gedanken darüber gemacht zu haben, über das Leben, über ja Geschichte, über Politik, über Gesellschaft ja auch.
Ja, und das passt auch zu dem, was später aus ihm wird.
Seine Musik ist ja auch gar nicht so irgendwie jetzt rockig oder so, sondern das ist ja eher so ein bisschen, ja, ich würde sagen, fast schon melodisch, ne? Balladen, emotional auf jeden Fall.
Ja, eher so zwischen Pop, Singer, Songwriter und sowjetischer Unterhaltungsmusik. Also genau deshalb erreicht er damals eben nicht nur junge Rebellen, sondern plötzlich Millionen Menschen. Seine Musik war irgendwann dann aber halt auch viel mehr als einfach nur Popmusik. Und weil viele Zuhörer und viele Fans auch das Gefühl hatten, dass Igor eben Dinge ausspricht, die sie selbst denken, aber nicht offen sagen können.
Weil er schon auch das System kritisiert hat.
Genau.
Und das konnte natürlich aber in der Sowjetunion auch gefährlich sein.
Ja, und gerade deshalb wird seine Geschichte später auch so besonders, weil er eben nicht als typischer Rebell anfängt, sondern eher so als sensibler, nachdenklicher Junge aus armen Verhältnissen.
Nochmal ganz kurz zu diesem Thema Armut. Fand ich auch super spannend, musste ich an die Folge denken zu Stringbean, der sich ja auch seine Instrumente selbst gebaut hat. Ich weiß nicht, mit was war es nochmal bei der Stringbean?
Hat der nicht eine Schuhschachtel?
Ja, eine Schuhschachtel, genau. Also musste ich sofort, kam sofort die Connection irgendwie, als ich das gehört habe. Finde ich immer wieder erstaunlich, wenn Menschen ja einfach trotz dieser Verhältnisse das schaffen, dann so eine Karriere aufzubauen. Ich meine, der hatte halt einfach kein richtiges Instrument.
Ja, also das ist aber auch irgendwie so ein schönes Bild, ne? So der Junge, der zu Hause einfach mit irgendwelchen Metalldeckeln Musik macht und Jahre später stehen Millionen Menschen vor den Bühnen, auf denen er steht und hören ihm zu. Aber gleichzeitig merkt man halt auch schon früh, Igor will nicht einfach nur berühmt werden, weil Musik für ihn nicht nur Ruhm bedeutet, sondern es bedeutet für ihn vor allem auch Freiheit, Ausdruck und vielleicht sogar etwas wie Wahrheit.
Und diese Wahrheit, die ja könnte ihm gefährlich werden.
Der große Durchbruch gelingt ihm Ende der 80er mit dem Song Tschistje, Brudi. Einer melancholischen Ballade über Erinnerungen, Jugend und verlorene Leichtigkeit in Moskau. Das Lied macht Talkow im ganzen Land bekannt. Seine Konzerte sind ausverkauft. Menschen reisen durch die Städte, nur um ihn live zu sehen. Seine Songs laufen im Fernsehen, auf Kassettenrekordern, auf den Straßen. Musikalisch bewegt sich Talkow irgendwo zwischen Pop, Rockballaden und sowjetischer Unterhaltungsmusik. Viele seiner Songs klingen melancholisch, hymnisch und voller Sehnsucht, und andere wütend und politisch. Genau diese Mischung macht den Anfang der 90er für Millionen Menschen so besonders. Viele Fans hören bei Igor nicht nur Musik, sie hören Wut, Sehnsucht und Enttäuschung. Denn während die Sowjetunion langsam auseinanderbricht, singt Talkov offen über Korruption, Lügen und die Fehler des Systems. Über ein Land, das viele Menschen kaum noch wiedererkennen. Und genau das macht ihn für viele zur Stimme ihrer Zeit. Für andere aber wird Igor Talkov zunehmend gefährlich. Immer häufiger gibt es Probleme rund um seine Auftritte. Streit hinter den Kulissen, abgesagte Konzerte, Spannungen innerhalb seiner Band. Talkov selbst spricht später von Druck, Einschüchterung und Menschen, die ihn zum Schweigen bringen wollen. Sogar seine Musiker sollen überzeugt gewesen sein, dass Informanten des sowjetischen Geheimdienstes in ihrem Umfeld auftauchen. Ob das wirklich stimmt, lässt sich heute kaum noch beweisen. Aber je größer Talkov wird, desto stärker entsteht der Eindruck, dass ihm sein eigener Erfolg langsam entgleitet. Und kurz vor seinem Tod häufen sich plötzlich seltsame Vorfälle. Seine Frau Tatjana erinnert sich später an merkwürdige Telefonate Anfang Oktober 1991. Gespräche, nach denen Igor ungewöhnlich angespannt wirkte. Einmal soll er gesagt haben: "Bedrohst du mich? Ich nehme die Herausforderung an." Und bei einem anderen Anruf sagte er angeblich: "Es bleibt nicht mehr viel Zeit zu leben."
Ach, jetzt habe ich schon wieder Gänsehaut.
Ja, mir ging es ehrlich gesagt genauso, vor allem bei diesen Aussagen, die er so einfach kurz vor seinem Tod ja getroffen hat.
Hey, er sagt, es bleibt nicht mehr viel Zeit zu leben. Das sagst du doch nicht einfach so.
Nee, und seine Frau beschreibt später auch, dass Igor in den Tagen davor wirklich extrem angespannt gewesen sein soll. Also fast so, als hätte er gespürt, dass irgendwas auf ihn zukommt.
Das erinnert mich jetzt an eine unserer ersten Folgen, und zwar als wir die beiden Folgen zu dem tragischen und mysteriösen Unfalltod von Alexandra gemacht haben, der deutschen Schlagerlegende. Weil du wirst dich gut erinnern und wahrscheinlich unsere Hörerinnen und Hörer, die die Folge kennen, auch. Für alle, die sie noch nicht gehört haben, gerne mal reinhören. Die hat ja auch sich kurz vor diesem Unfall sehr verfolgt gefühlt und hat auch so komische Aussagen gemacht über ein mögliches Ende ihres Lebens. Und sie hat ja auch sogar ein Testament aufgesetzt. Also das sind, finde ich, schon starke Parallelen irgendwie. Und auch damals, ne, Kalter Krieg, die Zeit etc. pp. Also Parallelen kann man dann nicht von der Hand weisen irgendwie. Und dann kommt ja jetzt in diesem Fall hier ja noch diese angebliche Vorhersage dazu. Also das, worüber wir am Anfang schon gesprochen haben, ne, dass er gesagt hat, er wird vor vielen Menschen ermordet und der Täter würde nicht gefunden werden.
Ja, das klingt fast zu perfekt für eine düstere Legende. Und normalerweise wäre ich bei sowas auch erstmal skeptisch.
Ja, naja, weil nach dem Tod berühmter Menschen ja auch oft so komische Mythen entstehen. Ne?
Genau.
Haben wir schon oft genug drüber gesprochen.
Genau, und gleichzeitig, also zur damaligen Zeit, wird um ihn herum aber auch alles immer chaotischer. Die politische Spannung, Streit hinter den Kulissen, abgesagte Auftritte, angebliche KGB-Informanten. Es ist sehr undurchsichtig.
Ja, aber man muss sich das einfach nochmal klar machen, 1991, ne? Absolute Endphase der Sowjetunion. Also im Dezember ist die UdSSR quasi offiziell zerfallen in dem Jahr. Gorbatschow war damals noch an der Macht, Jelzin wurde immer wichtiger. Das heißt, 91 war das Klima in der Sowjetunion eigentlich für die Menschen geprägt von Unsicherheit, Angst, Chaos, natürlich auch Hoffnung, aber viele Menschen wussten eben nicht, reichen meine Ersparnisse? Was ist mit meinem Arbeitsplatz, mit meiner Wohnung? Kann ich mir die noch leisten? Ja, Altersvorsorge mal ganz abgesehen von sowas. Also diese ganze Lebensordnung wurde ja auf den Kopf gestellt und man wusste nicht, wie geht das hier eigentlich weiter? Sind wir überhaupt noch sicher? Und auf der anderen Seite natürlich aber auch eine gewisse Form von Aufbruchsstimmung, also möglicherweise mehr Meinungsfreiheit, vielleicht etwas offenere Debatten, mehr Orientierung zur westlichen Kultur, also ja, damit verbunden auch irgendwie so ein bisschen die Hoffnung auf ein besseres Leben bei den Menschen. Es gab ja sogar mal einen Putschversuch Mitte der 91er, hat dann nicht funktioniert, ist gescheitert. Also, aber es zeigt ja, wie hochexplosiv die Lage damals im Land war. Also das war ja alles andere als ein ruhiger Übergang, sondern ein historischer Ausnahmezustand. Und jetzt steckt da mittendrin dieser Musiker, Igor Talkov, der halt offen über Korruption, Lügen und die Fehler des Systems singt.
Und genau in diesem Kontext wirkt auch der Abend des 6. Oktober 1991 später fast surreal, weil bis heute niemand sicher sagen kann, ob Igor Talkov einfach zur falschen Zeit am falschen Ort war oder ob an diesem Abend vielleicht längst jemand auf ihn gewartet hat. In den letzten Wochen vor seinem Tod scheint sich um Igor Talkov herum etwas zu verändern. Freunde, Kollegen und seine Frau Tatjana beschreiben ihn später als ungewöhnlich angespannt, teilweise nervös, fast schon rastlos. Dabei befindet sich Talkov auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Seine Konzerte sind voll, seine Songs laufen im ganzen Land. Millionen Menschen feiern ihn als Stimme einer neuen Zeit. Doch gleichzeitig wächst auch der Druck. Die frühen 90er in Russland sind eine Zeit voller Chaos. Hinter vielen Konzerten stehen inzwischen dubiose Veranstalter, bewaffnete Sicherheitsleute und kriminelle Netzwerke. Auch hinter den Kulissen der Musikbranche wird der Ton zunehmend rauer. Immer häufiger kommt es zu Konflikten rund um Talkovs Auftritte. Streit mit Veranstaltern, Probleme hinter den Kulissen, Gerüchte über politische Gegner. Manche Weggefährten behaupten später sogar, dass Informanten des sowjetischen Geheimdienstes versucht hätten, Spannungen innerhalb seiner Band auszulösen. Ob das stimmt, lässt sich nicht beweisen. Aber vieles deutet darauf hin, dass Talkov sich zunehmend unter Druck fühlt. Und dann gibt es noch eine Aussage, die nach seinem Tod fast schon legendär wird. Jahre zuvor soll Talkov während einer Tour zu seinen Bandkollegen gesagt haben: "Habt keine Angst, mit mir zu fliegen. Ich werde niemals bei einem Flugzeugabsturz sterben. Ich werde später vor einer großen Menschenmenge getötet werden." Damals halten viele das für die dramatischen Worte eines Künstlers. Vielleicht für schwarzen Humor, vielleicht aber auch für Größenwahn. Doch je näher der 6. Oktober 1991 rückt, desto unheimlicher wirkt dieser Satz. Am Abend vor seinem Tod tritt Igor Talkov noch einmal alleine bei einem kleinen Akustikkonzert nahe Moskau auf. Mitten während des Auftritts reißt plötzlich eine Gitarrenseite. Ein kurzes Geräusch, ein kleiner Moment. Doch später werden sich einige Zuschauer erinnern, dass Talkov danach ungewöhnlich ernst gewirkt haben soll, fast bedrückt. Wenige Stunden später steigt er in den Zug nach St. Petersburg, zu einem Konzert, von dem er nie zurückkehren wird.
Also Menschen, die so an bestimmte Dinge glauben, sage ich mal so, die könnten jetzt wahrscheinlich sagen, du, die Gitarrenseite, die war schon Vorbote.
Ja, also sicherlich gibt es Menschen, die schon sagen würden, oh, das ist kein gutes Zeichen gewesen.
Nee, genau. So ein Thriller kurz bevor er eskaliert.
Mhm.
Ja. Dieser Talkov, der einfach, aber jetzt nochmal, jetzt mal ganz ernsthaft wieder gesprochen, der jetzt einfach in diesen Spannungen auftritt. Du hast ja auch gerade gesagt, teilweise wurden dann auch Konzerte abgesagt und so. Der dann aber gleichzeitig solche Aussagen macht, ja. Auch so dieses, ihr habt keine Angst, mit mir im Flugzeug zu fliegen. So klar, natürlich kann man irgendwie sagen, schwarzer Humor. Auf der anderen Seite, also ich bin ja immer sehr realistisch bei sowas. Und ich würde nie sagen, jemand hat da irgendwas vorhergesehen oder so self-fulfilling prophecy-mäßig. Aber es zeigt natürlich eine Sache meiner Meinung nach, ist jetzt meine Meinung, dass er sich wahrscheinlich einfach schon sehr bewusst war, wie gefährlich das ist, was er macht. So, also wenn ich mich immer so ein bisschen auf so einem schmalen Grat bewege, in einer politischen Phase, wo ich weiß, dass politische Gegner möglicherweise auch einfach ausgeschaltet werden, dann ist es jetzt nicht so ganz unüblich, dass man sich vielleicht mal mit dem Gedanken auseinandersetzt, ich könnte auch die Zielscheibe werden.
Ja, natürlich, klar. Ich glaube, dass er wahrscheinlich auch einfach irgendwann gar nicht mehr wusste, wem er überhaupt noch vertrauen kann.
Ja, kann ich mir auch vorstellen. Aber so viele filmreife Details, also wirklich dieses gerissene Gitarrenseil und dann diese Aussagen und dann diese Zitate auch von seiner Frau, ne?
Mhm.
Das ist schon krass.
Also ich finde halt, egal ob man jetzt an Vorahnungen glaubt oder nicht, rückblickend wirkt es irgendwie in der Summe alles ziemlich unheimlich.
Naja, vor allem, wenn man darauf guckt, was dann am nächsten Tag alles passiert.
Ja, und zwar, und dazu kommen wir jetzt auch gleich, nicht irgendwo im Dunkeln, sondern einfach backstage bei einem Konzert, mitten zwischen Musikern, Bodyguards, Managern und wirklich hunderten Zeugen. 6. Oktober 1991. Sportpalast Jubileni in St. Petersburg. Hinter den Kulissen herrscht dichtes Gedränge. Musiker laufen durch enge Gänge, Techniker tragen Kabel und Instrumente. Manager diskutieren über den Ablauf des Abends. In der Halle warten tausende Menschen auf das Konzert. Igor Talkov soll an diesem Nachmittag um 16.20 Uhr auftreten. Direkt vor dem populären Sänger Oleg Gasmanov. Doch kurz vor Beginn gibt es plötzlich Streit um die Reihenfolge der Auftritte. Vor Talkov soll eigentlich die Sängerin Aziza auf die Bühne. Ihr Partner und Manager Igor Malachow versucht offenbar kurzfristig die Reihenfolge zu ändern. Warum genau? Darüber gibt es später unterschiedliche Aussagen. Fest steht nur, die Situation eskaliert schnell. Malachow geht zur Garderobe von Igor Talkov. Dort trifft er auf Talkovs Manager Valeri Schlafmann. Mehrere Zeugen beschreiben später, dass Talkov zunächst vergleichsweise ruhig geblieben sein soll. Doch Schlafmann reagiert aggressiv. Stimmen werden laut, Männer schubsen sich und immer mehr Menschen drängen in den engen Backstage-Bereich. Dann zieht plötzlich jemand eine Waffe. Es ist ein Revolver vom Typ Nagant, geladen mit 3 Patronen. Augenzeugen berichten später, dass Panik ausbricht. Bodyguards greifen ein. Einer der Männer geht zu Boden. Andere versuchen wiederum dazwischen zu gehen. Viele Menschen schreien durcheinander. Und inmitten des Chaos greift auch Igor Talkov selbst zu einer Waffe, einer Gaspistole. Was danach genau passiert, wird später zum Kern der gesamten Ermittlungen. Denn die Aussagen widersprechen sich massiv. Einige behaupten, Talkov habe versucht zu schießen. Andere sagen, er habe lediglich mit der Pistole zugeschlagen. Und wieder andere erinnern sich nur noch an Lärmgedränge und völliges Chaos. Fest steht nur, Igor Malachow feuert mindestens 2 Schüsse ab. Eine Kugel schlägt in den Boden, eine weitere trifft eine technische Anlage. Dann fallen weitere Schüsse. Mehrere Menschen hören Fehlzündungen. Manche sprechen später von 3 Schüssen, andere von 4 oder 5. Und mitten in diesem Chaos trifft eine Kugel Igor Talkov. Das Projektil durchschlägt zunächst seine Hand. Danach dringt es direkt in sein Herz ein. Wenige Sekunden später bricht der Sänger zusammen. Seine letzten Worte sollen gewesen sein, wie schmerzhaft. Während draußen das Konzert weiterlaufen soll und tausende Menschen noch immer auf Musik warten, beginnt hinter den Kulissen ein verzweifelter Kampf um Talkovs Leben. Direkt nach den Schüssen bricht hinter der Bühne des Sportpalastes völliges Chaos aus. Menschen laufen durcheinander, einige schreien nach Ärzten, andere versuchen panisch herauszufinden, wer überhaupt geschossen hat. Währenddessen liegt Igor Talkov schwer verletzt am Boden. Blut läuft über seine Kleidung. Helfer tragen ihn zurück in die Garderobe und eine Krankenschwester versucht, erste Hilfe zu leisten. 2 Männer, die sich als Medizinstudenten ausgeben, beginnen mit einer Herzmassage. Später behaupten einige, genau diese Herzmassage habe die Situation noch verschlimmert, weil die Kugel dadurch tiefer eingedrungen sei. Doch selbst jetzt scheint niemand zu begreifen, was gerade passiert ist. Nach etwa 12 Minuten erklärt ein Notarzt Igor Talkov für tot. Er ist 34 Jahre alt geworden. Draußen warten noch immer tausende Zuschauer auf das Konzert. Viele ahnen nicht, dass hinter den Kulissen gerade einer der bekanntesten Sänger des Landes stirbt. Um eine Massenpanik zu verhindern, soll Talkovs Zustand zunächst sogar heruntergespielt worden sein. Manche Mitarbeiter behaupten später, man habe nach außen so getan, als lebe er noch. Aber die Todesnachricht verbreitet sich rasend schnell. Noch am selben Abend kursieren erste Gerüchte. War es ein Unfall, ein Streit unter Musikern oder ein gezielter Mord? Und schnell richtet sich der Verdacht auf einen Mann, Igor Malachow. Denn mehrere Zeugen haben gesehen, dass er bewaffnet war. Und kurz nach den Schüssen verschwindet Malachow plötzlich.
Also diese Mordnacht klingt wirklich komplett irre.
Ja, vor allem, weil es alles so absurd chaotisch wirkt.
Total. Du hast da eigentlich ein normales Konzert und innerhalb von Sekunden verwandelt sich das Ganze da hinten im Backstage-Bereich plötzlich zu einem Durcheinander mit Waffen, Bodyguards und weiß ich nicht, wie viele Schüsse habe ich. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber es waren ja schon diverse.
Ja, und genau das macht aber auch den Fall später für die Ermittler so schwierig, weil gefühlt jeder etwas anderes gesehen haben will. Jetzt sagst du, wie viele Schüsse waren es eigentlich? Ja, und manche sagen, es waren 3 Schüsse, andere sagen, es waren 5 Schüsse. Und eine definitive Aussage gibt es dazu halt nicht.
Ja, aber man würde ja jetzt eigentlich denken, ist doch klar, wer es war, oder? Also es war jetzt so mein Gefühl.
Ja, zuerst denkt man sich jetzt natürlich, okay, da war ein bewaffneter Mann backstage, es fallen Schüsse, Talkov stirbt, also muss der Fall doch eigentlich relativ schnell zu lösen sein.
Naja, vor allen Dingen wegen Igor Malachow. Also du hast gesagt, der hatte eine Waffe, haben Zeugen gesagt, der soll auch geschossen haben, ne?
Genau, also mehrere Zeugen sehen ihn mit einer Waffe und außerdem soll er mindestens 2 Schüsse abgegeben haben.
So, und dann verschwindet er einfach nach dem Mord, was ja schon extrem verdächtig wirkt. Und die Tatsache, dass ausgerechnet er die Reihenfolge verändern wollte. Sorry, aber da liegt ja der Verdacht nahe, dass er dafür sorgen wollte, dass Talkov zu einer bestimmten Zeit backstage ist und nicht auf der Bühne.
Ja, und Malachow gilt anfangs praktisch auch sofort als Hauptverdächtiger.
Jetzt sagst du anfangs.
Genau, weil nämlich tatsächlich später Gutachten ergeben, dass der tödliche Schuss aus einer Position abgegeben worden sein muss, aus der Malachow wohl gar nicht hätte schießen können. Also weil er selbst zu diesem Zeitpunkt auf dem Boden gelegen haben soll. Also einige Zeugen haben ausgesagt, dass Malachow während des Chaos bereits zu Boden gedrückt worden sei. Und das wiederum würde nicht zur Flugbahn der tödlichen Kugel passen.
Ja, also das müsste natürlich sekundengenau rekonstruiert worden sein, um ihn da wirklich auszuschließen. Aber gut, dann wurde er ja wohl irgendwie scheinbar ausgeschlossen, so wie ich das jetzt verstehe. Und er ist wohl dann doch nicht der Hauptverdächtige? Oder wie kann man das jetzt, wie muss ich das jetzt verstehen?
Ja. Also er ist dann nicht mehr der Hauptverdächtige. Also er wird später am Ende tatsächlich auch nur wegen illegalen Waffenbesitzes verurteilt, aber nicht wegen Mordes. Und da wird der Fall dann richtig mysteriös. Also wenn du gedacht hast, es sei jetzt schon wild, da kommt noch was.
Naja, ich frage mich halt, wenn es nicht Malachow war, wer war dann der Todesschütze?
Ja, da gerät plötzlich ein anderer Mann in den Fokus, und zwar Valeri Schlafmann.
Warte mal, das ist doch sein eigener Manager.
Genau,
das ist doch Talkovs Manager.
Talkovs eigener Manager.
Der hat sich doch mit dem Malachow gestritten, wahrscheinlich wegen dieser Reihenfolge, kann ich mir vorstellen. Ist ja so, also wenn jetzt der eine Manager sagt, ey, meine Künstlerin soll zuerst auf die Bühne oder später auf die Bühne, dann wird der Manager des anderen Künstlers sagen, nee, Moment mal, so, wieso änderst du da die Reihenfolge? Also der war ja dabei, klar. Aber was sollte der, warum sollte der seinen eigenen Künstler erschießen, der gerade auf dem Höhepunkt seines Erfolgs ist?
Ja, ist eine gute Frage. Fakt ist, er steckt halt mitten in diesem Streit drin und einige Zeugen sagen sogar, dass er einer der aggressivsten Beteiligten gewesen sei. Und später, also Jahre später, tauchen dann auch plötzlich neue Beweise auf.
Was für Beweise? Also da bin ich jetzt mal gespannt, was Jahre später beweisen soll, dass er da irgendwie möglicherweise dran beteiligt war.
Ja, Ermittler finden später ein Hemd von Schlafmann mit Talkovs Blut darauf und angeblichen Schmauchspuren, also Spuren, die auf einen Schuss aus nächster Nähe hindeuten könnten. Und das Hemd ist tatsächlich eines der wichtigsten, aber auch mysteriösesten Details im ganzen Fall. Und man muss es vorsichtig formulieren, weil vieles aus späteren Ermittlungen und russischen Medienberichten stammt und nicht komplett wasserdicht dokumentiert ist.
Gut, das mit dem Blut, das macht ja Sinn, ne? Also wenn dein Künstler vor deinen Augen erschossen wird, dass du da mitrennst, hinrennst vielleicht, dich noch rüberbeugst, was von dem Blut abbekommst, finde ich jetzt irgendwie nicht so, aber die Schmauchspuren.
Ja, also ich denke, das Entscheidende ist halt, dass eigentlich all diese Spuren auf dem Hemd jetzt nicht automatisch bedeuten, dass Talkov von seinem Manager erschossen wurde, weil er ja während der Eskalation direkt neben ihm war. So, das heißt, Talkov wurde ja direkt neben Schlafmann getroffen. Das heißt, die Blutspuren alleine wären erklärbar. Mysteriöser finde ich da ehrlich gesagt schon die Schmauchspuren, weil die könnten schon darauf hindeuten, dass aus unmittelbarer Nähe geschossen wurde oder dass Schlafmann selbst sehr nah an einer abgefeuerten Waffe dran war. Und später entstand daraus die Theorie, dass Schlafmann vielleicht hinter Talkov stand und der tödliche Schuss aus seiner Richtung kam.
Also ich habe mich da tatsächlich auch noch mal ein bisschen schlau gemacht. Es ist wohl tatsächlich möglich. Also es ist möglich, dass du selber die Waffe nicht abgefeuert hast und Schmauchspuren irgendwo an dir dran sind. Du musst sehr dicht dran gewesen sein tatsächlich, ne? Gibt ja auch immer noch Sekundärübertragungen, die möglich sind, also Kontaktübertragung, also eine Kontamination durch Kontaktübertragung, Händewaffe, also Händejacke, ne? Das eine angefasst, das andere wieder angefasst. Ich muss sagen, ich habe da trotzdem ein bisschen komisches Gefühl bei. Verdächtiger finde ich allerdings immer noch den Malachow aufgrund der ganzen anderen Sache, weil ich mir auch immer noch nicht in meinen Kopf gehen will, was der für einen Grund gehabt hätte, den zu erschießen. Auf der anderen Seite weißt du ja auch, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, wie schwierig es in dieser Zeit ist, anderen Menschen zu vertrauen. Und wenn der dann wiederum möglicherweise irgendwie ein Spion war oder so, oder, ne, ey.
Der Manager kann ja halt auch, also kann ja ein super Spion gewesen sein.
Genau, das meine ich ja. Also wenn der denn irgendwie ein Spion war oder vielleicht auch von der anderen Seite auf die andere Seite gewechselt ist, weil ihm irgendwie viel Geld angeboten oder was auch immer. Und dann ist da natürlich aber noch ein anderes großes Fragezeichen in meinem Kopf, mal abgesehen von der Frage, was hatte er für einen Grund? Möglichkeiten haben wir ja jetzt gerade schon diskutiert. Andere Frage für mich, warum taucht dieses Hemd denn erst so viele Jahre später auf?
Du bist nicht die Einzige, die sich diese Frage stellt. Viele Menschen stellen sich diese Frage, wo kommt dieses Hemd eigentlich plötzlich her?
Man würde ja denken, dass gute Ermittler das vielleicht direkt mal mitnehmen. So.
Ja, keiner weiß, wieso plötzlich die Ermittler dann dieses Hemd hatten.
Das ist schon wirklich sehr komisch.
Es ist sehr, sehr mysteriös.
Und wie ging es denn mit diesem Schlafmann weiter? Also hat man den irgendwie angeklagt oder keine Ahnung?
Halt dich fest. Der emigriert nach Israel und ändert dort dann sogar seinen Namen in Wisoski. Und genau dadurch, finde ich, wird dieser Fall ja noch mysteriöser.
Ja, weil das natürlich wiederum auch unglaublich verdächtig wirkt. Also,
Ja, vor allem, weil Russland später auch noch versucht, weiter gegen ihn zu ermitteln, wegen dem Talkov-Mord. Aber Israel liefert ihn nicht aus, weil die Beweislage nicht ausreicht.
Okay, also zusammengefasst können wir sagen, erst richtet sich der Verdacht gegen Malachow aus den von uns schon benannten Gründen. Als man das aber rekonstruiert quasi, diese wahrscheinlich Schusslinien, keine Ahnung, Verletzungsmuster, geht man dann davon aus, dass er auf dem Boden lag und das hätte nicht gewesen sein können. Und dann richtet sich der Verdacht auf den Manager. Ich finde, ganz am Anfang finde ich diesen Verdacht irgendwie ein bisschen merkwürdig, sage ich dir auch ganz ehrlich, weil nur weil jemand aggressiv war, ja mein Gott, also nur weil ich mich mit dem anderen Manager anlege und laut streite, heißt das ja nicht, dass ich jemanden erschieße. Aber das mit den Schmauchspuren und dem Blut und diesem Hemd war später und dass er dann quasi ja flieht, das finde ich schon irgendwie dann doch komisch.
Ja, und jetzt stell dir mal vor, du bist in der Position eines Ermittlers und du sprichst mit drei Zeugen, die im selben Raum standen und dieselbe Szene gesehen haben. Und jeder Zeuge sagt dir was anderes.
Ja, aber so ist das mit Zeugenaussagen, ne? Also Zeugenaussagen gibt es immer wieder Studien dazu, die sind so oft nicht zu 100% valide. Und gerade in so einem Chaos, ne? Da hat der eine eine andere Vorstellung von 5 Sekunden als der andere. Also da ist ja auch das menschliche Gehirn wahrscheinlich ja eher in so einem Shit, was passiert hier gerade, Überlebensmodus, als jetzt genau darauf zu gucken, oh, jetzt muss ich aber mal schauen, wer da gerade auf dem Boden liegt und wer eigentlich geschossen hat.
Genau, das stimmt. Aber dann hast du halt auch als Ermittler eigentlich nicht den einen klaren Täter, sondern mehrere mögliche Versionen derselben Mordnacht. Und genau ab diesem Punkt explodieren dann auch die Spekulationen rund um den Fall eigentlich komplett. Mit den Jahren entstehen rund um den Mord an Igor Talkov immer mehr Theorien. Und je tiefer Ermittler, Journalisten und Fans in den Fall eintauchen, desto weniger wirkt diese ganze Geschichte wie ein gewöhnlicher Backstage-Streit. Einige glauben bis heute an einen tragischen Unfall, eine Eskalation im Chaos hinter der Bühne. Andere sind überzeugt, dass Igor Talkov gezielt getötet wurde. Besonders hartnäckig hält sich die Theorie eines Auftragsmordes. Der Produzent Mark Rudinstein behauptet später, der Sänger habe kurz vor seinem Tod massive Konflikte rund um ein Filmprojekt gehabt. Genauer gesagt den Historienfilm Zar Iwan der Schreckliche, in dem Talkov eine Hauptrolle spielt. Talkov soll das Projekt öffentlich kritisiert haben. Kurz darauf kursiert plötzlich das Gerücht, jemand habe den Kriminellen Igor Malachow beauftragt, den Sänger einzuschüchtern oder sogar zu töten. Beweisen lässt sich das nie, doch damit hören die Spekulationen nicht auf. Andere vermuten ein politisches Motiv. Denn Igor Talkov wird Anfang der 90er für viele Menschen zur Stimme eines Landes im Zerfall. Seine Songs kritisieren Korruption, Machtmissbrauch und die sowjetische Vergangenheit. Manche glauben deshalb, der sowjetische Geheimdienst oder politische Kreise könnten ein Interesse daran gehabt haben, ihn zum Schweigen zu bringen. Hinweise dafür gibt es ebenfalls nie. Aber in einer Zeit voller Chaos, zerfallener Machtstrukturen und gegenseitigem Misstrauen beginnen immer mehr Menschen hinter dem Mord etwas Größeres zu vermuten. Und dann gibt es noch die wohl düsterste Theorie von allen. Einige Zeugen behaupten später, die tödliche Kugel könne unmöglich aus dem direkten Gerangel gekommen sein. Stattdessen sei der Schuss möglicherweise aus einiger Entfernung abgegeben worden. Von einem Schützen im Hintergrund. Einem Scharfschützen. Bis heute taucht diese Theorie immer wieder in Büchern, Fernsehsendungen und Diskussionen über den Fall auf. Bewiesen wurde sie jedoch nie. Doch genau das macht den Mord an Igor Talkov bis heute so unheimlich. Je mehr man versucht, ihn zu erklären, desto mehr neue Fragen entstehen.
Tragisch und verrückt irgendwie zugleich. Festhalten muss man aber, Bettina, es ist ein Fall, der bis heute nie aufgeklärt wurde.
Genau, also Jahrzehnte sind seither vergangen und es gibt immer noch diese ganzen offenen Fragen.
Und wir haben ja hier bei Soko Schlager schon einiges gelernt, was sowas angeht. Und ich würde sagen, man könnte zu der Conclusio kommen, wenn solche Tötungsdelikte nicht offiziell geklärt werden, vor allem bei Superstars, dann entstehen über die Jahre wirklich viele Legenden.
Ja, absolut, so kann man das zusammenfassen. Und weil es eben nicht nur um einen ungelösten Mord geht, sondern es geht halt um einen Künstler, der für viele Menschen damals unglaublich viel bedeutet hat. Also für manche war er einfach eine Stimme der Veränderung, für andere hingegen wirklich ein gefährlicher Provokateur. Und genau deshalb verschwimmen bei diesem Fall ja auch irgendwann Musik, Politik, ja, und Mythos komplett miteinander.
Ich könnte mir auch ein bisschen vorstellen, dass gerade so Fans, die, sage ich mal, ihn auch wegen seiner Politik und seiner Einstellung bewundert haben, sich vielleicht auch wünschen würden, dass das der Grund war, also dass es ein politisches Motiv für so einen Mord gab, damit er wie so eine Art, ich will nicht sagen Märtyrer, aber du weißt, worauf ich hinaus will, ne? So, also Legendenbildungen entstehen ja auch immer dadurch so, ne, wie wollen wir den Künstler im Nachhinein sehen, statt dann einfach zu sagen, ja, es gab halt einen banalen Streit um eine Rangliste, wer wann auftritt, und dann hat halt irgendjemand einfach eine Waffe gezogen. Aber trotz allem, so merkwürdig das jetzt vielleicht auch klingen mag, finde ich, spiegelt dieser Fall irgendwie diese Zeit so wider. Also es ist irgendwie so ein bisschen typisch. Alles wirkt so verschwommen, so widersprüchlich. Fast ja schon so wie so ein Fiebertraum aus den letzten Tagen der Sowjetunion. War ja irgendwie ein Monat, bevor das alles wirklich endgültig zerfallen ist. Und dann natürlich hier Sahne, Kirsche auf der Sahnetorte. Ne, du weißt, wie ich es meine, diese Aussage von ihm da noch.
Ja, genau. Also ob er das wirklich genau so gesagt hat, wird man wahrscheinlich nie hundertprozentig nachweisen können. Aber gerade dadurch wirkt natürlich diese ganze Geschichte heute noch unheimlicher.
Na, und für seine Fans stirbt an diesem Tag ja aber nicht nur ein Musiker, sondern wie wir jetzt schon versucht haben, die ganze Zeit zu vermitteln, auch, sondern eine Stimme, ne, für viele, die ausgesprochen hat, was in der Sowjetunion vielleicht für einige Jahre lang nur zu denken war, weil sie halt auch einfach vielleicht Angst hatten, sich nicht so offen zu äußern, wie er das denn gemacht hat.
Ja, so, also kann man das sagen. Als Igor Talkov am 9. Oktober 1991 auf dem Vagankovo-Friedhof in Moskau beerdigt wird, begleiten ihn auch tausende Menschen auf seinem letzten Weg. Viele weinen, andere singen seine Lieder. Und bis heute pilgern Fans an sein Grab und auch seine Songs laufen immer noch im Radio. Bücher, Fernsehsendungen und Dokus versuchen Jahrzehnte später auch weiterhin zu erklären, was damals wirklich hinter den Kulissen des Sportpalasts Jubilejny geschah.
Ein sehr spannender Fall, Bettina, und finde ich wieder so viele interessante Fakten auch zu der Zeit. Also über die Zeit ist immer wieder aufs Neue für mich auch super spannend, nochmal in diese unterschiedlichen Zeiten einzutauchen, die wir haben ja irgendwie aus jedem Jahrzehnt gefühlt immer ein Fall, manchmal aus den 30ern, manchmal aus den 60ern, manchmal aus den 50ern, aus den 80ern, aus der Neuzeit. Und es ist schon auch immer spannend, sich nochmal so diese gesellschaftlichen Verhältnisse anzuschauen, auch über unsere Grenze hinaus, sich nochmal bewusst zu machen, was war damals eigentlich los? Wie haben die eigentlich gelebt? Welche Restriktionen hatten die? Mit was hatten die zu kämpfen? Weil das halt alles ja auch bei diesen ganzen Fällen immer teilweise noch oder oft einfach noch eine Rolle spielt. Also
ja, und vor allem auch, welche Rolle natürlich die Musik in der jeweiligen Zeit auch gespielt hat.
Und wie oft dann am Ende Musik aber auch irgendwie politisch ist, ne?
Ja, ja.
Schon Wahnsinn. Also danke, dass du den Fall mitgebracht hast. Und ja, ein bisschen schade, dass wir schon am Ende angekommen sind.
Ja, immer gerne. Schreibt ihr uns bitte wie immer gern eure Gedanken und Theorien. Glaubt ihr an einen eskalierten Streit oder denkt ihr, dass hinter Talkovs Tod vielleicht doch mehr steckt?
Ja, und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über ein Abo und aktiviert doch gerne die Glocke. Dann verpasst ihr keine Folge Soko Schlager mehr.
Und dann hören wir uns in der nächsten Folge Soko Schlager wieder.
Genau,
ciao.
Bis in 2 Wochen. Tschüssi. Soko Schlager ist eine Produktion von Schlager.de. Redaktion Janina Kirsch und Bettina Steinke. Produktion Niklas Schäuble und Vincenzo Proscio.